Wie wir ja von Barbara in der Predigt schon in der Lesung schon hören konnten, geht es heute um Abraham oder es geht um den Glauben. Gott hat, wie Harold Kimry mir das beigebracht hat, die 2 Wochen, wo er hier war, einen Prototypen geschaffen, einen Prototypen des Glaubens geschaffen, und zwar in Form von Abraham. Abraham, lesen wir, dass er kein Supertyp des Glaubens war. Im ersten Buch Mose, Kapitel 12, geht es ja los, die Geschichte mit ihm und seiner Frau Sarah, damals noch Sarai, und Abram, nicht Abraham, das ist ja der Name, den er dann später bekommen hat. Aber sie zogen hinunter nach Ägypten, die beiden, und Sarah war ein sehr schönes Weib, wie es hier beschrieben steht. Und Abraham hatte Angst, und zwar nicht um seine Frau, sondern um sein eigenes Leben. Er hatte Angst, dass der König von Ägypten sich Sarah schnappen könnte und ihn umbringen würde, um seiner Frau willen. Und deswegen hat er sie gebeten, zumindest nicht die ganze Wahrheit zu sagen und einfach nur zu sagen, sie sei seine Schwester und nicht seine Ehefrau. Da sieht man, Abraham war nicht dieser Glaubensheld, von dem wir denken, er hat hier immer gesiegt, sondern er hat auch seine Schwächen gehabt. Diese Lüge, das hat er ein zweites Mal gemacht, wo er noch einmal eben vorgegeben hat, dass Sarah nur seine Schwester wäre, um sich selbst und sein eigenes Leben zu schützen. Aber Abraham scheint etwas gemacht zu haben, was Gott begeistert hat. Im Neuen Testament werden ihm ja 2 Kapitel zugeschrieben, 2 ganze Kapitel vom Apostel Paulus, Galater 3 und Römer 4, wo es nur um Abraham geht und um seinen Glauben. Er ist anscheinend derjenige, der so geglaubt hat oder einen Schlüssel gefunden zu haben, um gerecht vor Gott zu werden. Er hat irgendetwas getan in seinem Leben, dass man sagen kann, Gott hatte Abraham gerecht gesprochen. Jetzt wollte ich nur auf einige Charaktereigenschaften Abrahams noch einmal kurz zuvor eingehen. Abraham hatte eine gewisse Gelassenheit. Es ging um seinen Neffen Lot und er, sie hatten beide einen sehr großen Viehbesitz und da kam es zum Streit zwischen den Knechten der beiden. Und Abraham hat dann Lot gesagt, wähle du, was du möchtest. Gehst du zur Rechten, dann gehe ich zur Linken. Gehst du zur Linken, dann gehe ich zur Rechten. Er war frei. Er hat gesagt, mir ist es egal, wo ich hingehe mit meinem Vieh. Gott ist ja sowieso mit mir. Und Lot hat sich dann eben die fruchtbarere Gegend ausgesucht. Er war da anscheinend nicht so frei wie Abraham, er hat doch eher das, was vor Augen war, wichtiger genommen. Und Abraham hatte da aber eine absolute Gelassenheit. Er wusste, Gott wird mir immer das Gute geben, er wird mir das Beste geben. Egal welche Entscheidung ich treffen werde, ob ich nach links oder nach rechts gehen möchte oder kann oder soll. Und das wünsche ich mir auch für mein persönliches Leben, ich wünsche es mir für dich, dass du im Glauben diese Freiheit hast, nicht so festzuhalten, so muss es sein, so war es in der Vergangenheit gut, das möchte ich unbedingt haben oder das, da möchte ich festhalten, sondern ich möchte frei werden, egal welche Entscheidung ich treffe, natürlich keine, wo ich mich bewusst jetzt gegen Gott entscheide oder mich bewusst für Sünde entscheide, aber egal welche Entscheidung ich treffe, sie wird gut werden, weil Gott ist mit mir. Ich brauche keine Angst haben vor einem finanziellen Abstieg, ich brauche keine Angst haben vor einem vielleicht gesellschaftlichen Abstieg oder Freunde zu verlieren oder sonstiges Schlechtes, was mir passieren wird, sondern ich möchte frei sein, weil Gott da ist. Er wird da sein im Osten, im Süden, im Norden, ob es mir gut geht oder schlecht geht, ob ich gesund bin oder krank bin, ob ich berufstätig bin oder arbeitslos oder in einer anderen Situation. Ob es vielleicht meinem Ehepartner gut oder schlecht geht oder dieser vielleicht sogar stirbt. Gott ist mit mir. Und Abraham als Prototyp hat hier gezeigt, geh du zur Rechten oder zur Linken, mach eine Entscheidung, ich nehme die andere Entscheidung und es wird gut sein. Abraham war frei. Aber Abraham ist auch jemand, der in Notsituationen extrem entschlossen reagiert hat. Im nächsten Kapitel, in 1. Mose 14, liest man, dass es da in der Gegend 9 Könige gab. Und es gab wohl einen Krieg zwischen den Königen, 4 gegen 5, die gekämpft haben. Und der König von Sodom und andere haben Lot, seinen Neffen, gefangen genommen. Und Abraham hat kurzerhand, als er das erfahren hat, seine 318 Knechte genommen in 1. Mose 14, 14. Als nun Abraham hörte, dass seines Bruders Sohn gefangen war, wappnete er seine Knechte, 318 in seinem Hause geboren, und jagte ihnen nach bis Dan. Also Abraham kannte nichts. Sofort, als es eine Notsituation gab, hat er nicht gezaudert oder gezögert oder rumlamentiert, sondern ist ihm nachgejagt und hat Lot befreit, hat die 4 Könige befreit und hat sämtliche Güter zurückgebracht und die Frauen zurückgebracht und die Kinder zurückgebracht. All das, was die anderen Könige geraubt haben. Also er war sehr entschlossen. Er war fest im Glauben. Er wusste, Gott ist sowieso mit mir und er wird mir hier diesen Sieg schenken. Und aus Dankbarkeit hat er dann eben den Zehnten gegeben, und Abraham war der Erste, der den Zehnten gegeben hat. Von all der Beute hat er Melchisedek, dem König von Salem, eben als Erster Zehnten gegeben, aber nicht aus Pflicht, sondern aus Freude darüber, dass er so reiche Beute gemacht hat. Auch wieder ein Symbol für uns hinterlassen haben, ist der Zehnte die Pflicht, die du gibst, oder ist es eine Freude über das Einkommen, das du hast, über das, was Gott dir schenkt, dass du etwas davon oder den ersten Teil, das Beste davon, Gott wieder zurückgeben kannst. Ein Stück weiter lesen wir dann vom König von Sodom, der Abraham angeboten hat, alle Güter zu nehmen. Er wollte nur seine Leute und seine Frauen wieder zurückhaben und alles, was dazugehörte. Aber Abraham sagte zu ihm, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagtest, du habest Abraham reich gemacht. Also er war nicht bereit, irgendwelche Geschenke von einem sehr weltlichen König, wir wissen Sodom und Gomorra, was da los war, einige Jahre später, etwas anzunehmen von denen, um sich zu bereichern. Wollte er nicht. Er hat mit Gott genug gehabt und Abraham war sowieso ein sehr reich gesegneter Mann von Gott. Und jetzt aber wahrscheinlich die wichtigste Stelle, was Abraham betrifft. Nach diesen Geschichten begab es sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn, spricht Gott. Abraham sprach aber, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Elisee von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, es soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und jetzt in Vers 6, Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und diese Stelle wird immer wieder verwendet, gerade im Neuen Testament. Man sieht, Abraham war der Erste, der nach der Art des Neuen Testaments gelebt hat. Der Erste, der wie ein Jünger Jesu gelebt hat. Der aufgrund seines Glaubens gerecht geworden ist vor Gott. Nicht aufgrund irgendeines Werkes, sondern aufgrund seines Glaubens ist er vor Gott gerecht geworden. Und das ist eben das Wesentliche auch für uns, dass wir aufgrund unseres Glaubens, den wir haben an Jesus, gerecht gesprochen sind vor Gott. Wir glauben, wie Jesus eben zu Thomas sagt, selig sind, die nicht sehen und trotzdem glauben. Wir glauben, dass Jesus um unserer Schuld willen gestorben ist und uns um unserer Rechtfertigung willen vom Tod auferweckt worden ist. Und das ist eben diese so wichtige Stelle 1. Mose 15,6. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Abraham war damals an die 100 Jahre. Es war unmöglich, noch einen Sohn zu zeugen für ihn. Und es war unmöglich, dass Sarah mit knapp 90 noch ein Kind zur Welt bringen würde. Und trotzdem glaubte er dem Herrn, dass es tatsächlich geschehen wird. Und so wurde er ein Prototyp für uns, jemand, auf den wir schauen können, so soll es aussehen. So wünschte sich der Herr, dass wir leben, dass wir existieren, so können wir gerecht sein vor Gott. Zwei Kapitel weiter, Abraham bekam gerade Besuch von Gott, in Gestalt von drei Männern, und er konnte es ihm nicht verschweigen, dass er plant, Sodom und Gomorra zu vernichten. Und in diesem Gespräch zwischen Gott und Abraham handelt er ihn runter. Er sagt, wenn euch nur 50 Gerechte da wären in Sodom, du kannst doch diese Stadt um der 50 Gerechten nicht zerstören. Und dann geht es weiter auf 45, auf 30, bis auf 10 Gerechte runter. Und Gott sagt dann am Ende, ja, wenn 10 Gerechte in dieser Stadt wären, werde ich sie um dieser Gerechten nicht zerstören. Aber die Art und Weise, wie Abraham mit Gott verhandelt, ist nicht wie ein kleines, unmündiges Kind, sagt, ich bin so klein und so nichtig, ich habe doch nichts zu sagen, ich kann dem großen Gott doch nicht irgendwelche Forderungen oder von ihm irgendwelche Forderungen oder an ihn irgendwelche Forderungen stellen. Nein, er hat wie ein erwachsener Mensch, wie ein mündiger Mensch mit Gott verhandelt und seine Meinung vor ihm vertreten. Wieder ist er hier zu einem Symbol für uns geworden, wie wir mit Gott reden sollen. Er will uns ernst nehmen mit unseren Forderungen, mit unseren Wünschen, mit unseren Gebeten, genauso wie wir ihn ernst nehmen. Er möchte, dass wir auf Augenhöhe mit ihm reden, wie Abraham das getan hat. Und auf ihn können wir ihm schauen und von ihm genau das lernen. Hier habe ich noch aufgeschrieben, Abraham hat sein eigenes Herz nicht verschont, um Gott gehorsam zu sein. Ich habe keinen anderen Ausdruck gefunden zu 1. Mose 22,2. Als Gott zu ihm sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Ich glaube, das kann wahrscheinlich sowieso nur ein Vater nachvollziehen, was Abraham in diesen Stunden durchgemacht haben muss. Welche Schmerzen da durch ihn gegangen sind, dass Gott plötzlich gefordert hat, dass er seinen geliebten Sohn, auf den er so lange gewartet hat und von dem so viel Verheißung erwartet wurde, noch einmal er ihn plötzlich töten sollte. Aber Abraham war sogar dazu bereit. Er war bereit, sein eigenes Herz zu opfern, seine große Liebe, seinen eigenen Sohn. Und wieder ist er da zum Beispiel geworden. Für uns ist es schon aufgeschrieben, wir können jetzt heute nachlesen, dass Gott nicht so weit gegangen ist mit ihm. Aber er hat ihn versucht, er hat ihn herausgefordert. Und ein Glaube muss eben auch herausgefordert werden. Ein Glaube muss auch versucht werden. Wo von Glaube gesprochen und wo Glaube erwartet und gefordert wird, geht er immer zunächst ein Handeln Gottes voraus. Glaube ist eben die Antwort auf einen Ruf. Es ist ja nicht unser Handeln, das zunächst da ist, sondern das Handeln Gottes, das vorausgeht. Aber dann erwartet er eben Schritte von uns. Abraham glaubte Gott, er erkennt Gott als den absolut wahrhaftigen, gerechten, treuen, zuverlässigen, gnädigen an. Ja zu sagen zu seinem Ruf, ja zu sagen mitunter in die unvernünftige Nachfolge. Und es war nicht immer vernünftig, scheinbar für uns, was Gott von Abraham gefordert hat. Zunächst aus seiner Familie, von seiner Familie wegzugehen. Und das heißt auch für uns, von unserer Familie vielleicht weggehen zu müssen. Denn nicht alle von uns, von unseren Familienmitgliedern, werden so einverstanden sein mit unserem Glauben, mit dem, was wir glauben. Und trotzdem den Schritt zu machen, mit Gott zu gehen und das zu überwinden. Auch wenn die Familie dagegen ist, auch wenn diejenigen dagegen sind, die dir am nächsten sind. Glauben, Gott im Glauben anerkennen, heißt Gott als völlig, also Gott völlig ernst zu nehmen und die gesamten menschlichen Lebensäußerungen in das Gottverhältnis mit einbeziehen. Glauben ist eben nie ein passives oder nie nur ein passives Anerkennen einer objektiven Größe, sondern eine Lebensführung von ganzem Herzen und ganzer Seele. Also ich kann nicht sagen, ja, ich glaube und es kommt dann keine Reaktion oder keine Veränderung, sondern ja, ich glaube an diesen Gott und deswegen bin ich ganz und gar ergriffen davon und mein Wesen bin bereit, mich zu verändern aufgrund dieses Glaubens. Und der Glaube ist auch stets mit der Hoffnung verbunden, wie eben Abraham Gott geglaubt hat, war es nicht nur nie nur Glaube, sondern immer eine Glaubenshoffnung. Also er hat auch gehofft auf das, was kommen wird. In Jesaja 40 kann ich noch einmal eine Stelle vorlesen. Jesaja Kapitel 40, Vers 3. Jesaja Kapitel 40, Vers 3. Es ruft eine Stimme in der Wüste in dem Herrn. Es ruft eine Stimme. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht die Steppe ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade werden, und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Das war eine schöne Bibelstelle, aber das hat jetzt nicht zu meinem Thema gepasst. Da habe ich jetzt einen Fehler übersehen. Glaube muss aber auch geschützt werden. Ja? Glaube ist wie ein Zelt. Glaube wird aufgerichtet. Immer wieder spricht der Apostel Paulus davon, dass der Glaube die Gefahr besteht, dass gefallen werden kann, dass man fallen kann. Das heißt, Glaube muss geschützt werden. Nehmt den Schild des Glaubens, spricht Epheser 6, dass wir ihn in die Hand nehmen sollen. Und der Schild ist eben nicht nur dieses kleine Teil, das man manchmal vor Augen hat, sondern so ein mannshohes Ding. Gibt ja diese Kriegsfilme, wie die Römer früher Kriege geführt haben, und die haben ja, sind ja in einem ganzen Bataillon vorgerückt und wurden von den Feinden eben beschossen, bekämpft, mit Pfeilen beschossen, und da ist kein einziger Soldat ums Leben gekommen, weil die sich oben und nach vorne mit ihren Schildern geschützt haben. Und genauso sollen wir auch in unserem Glauben vorrücken und schützen, weil eine glaubende Gemeinde oder ein glaubender Christ automatisch zur Zielscheibe Satans wird. Deswegen ist es ganz wichtig, diesen Glauben zu schützen und das Schild in die Hand zu nehmen. Wenn wir glauben, und das ist der abschließende Punkt, haben wir das Versprechen laut Hebräer 4,3, dass wir eingehen in die Ruhe Gottes, dass wir zu einem Frieden gelangen, den die Welt uns nicht geben kann, den uns unsere Umgebung nicht geben kann, ein Friede, den sie nicht kennt in dem Sinn, denn wenn die Welt von Friede spricht, dann meint sie Waffenruhe, dann meint sie keinen Terrorakt, dann meint sie eben Krieg, kein Krieg, der herrscht, sondern Friede. Der Friede, wenn die Bibel von Frieden spricht, dann spricht sie Frieden für unsere Herzen, Frieden für unsere Seele. Das kann dann durchaus sein, dass es sehr turbulent in unserer Umgebung rund geht, aber du bekommst Frieden in deinem Herzen. Du bekommst die Ruhe von Gott geschenkt, mitten in diesen Turbulenzen. Und das scheint so etwas wie eine Belohnung, nicht die Belohnung, aber eine der Belohnungen zu sein für den Glaubenden, wenn er fest bleibt, wenn er feststeht, laut Hebräer Kapitel 4, Vers 3, dass wir in diesen Frieden einkehren, einen Seelenfrieden, den wir bekommen, dass wir aus einer Ruhe heraus, aus einer Ruhe heraus agieren können und aus einer Ruhe heraus diese Probleme des Lebens angehen können. Und das ist etwas, was Gott uns schenken möchte als Belohnung für diejenigen, die feststehen im Glauben.